Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben das Vorrecht, jetzt weiterzufahren in Johannes 16 und zwar ab Vers 29. Seine Jünger sprechen zu ihm: Siehe, jetzt redest du offen und sprichst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Glaubt ihr jetzt? Siehe, die Stunde kommt und ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine, und mich allein lasst. Und ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das ist der Abschluss dieses zweiten Teils dieser vertrauten Reden mit den Jüngern. Wir haben gesehen, Kapitel 14 und 15, Kapitel 13 und 14 im Obersaal auf Zion 2 und dann eben Kapitel 15 und 16, nachdem sie aus dem Obersaal hinausgegangen waren, auf dem Weg durch die Gassen Jerusalems bis zum Bach Kidron, unten im Kidrontal. Und es gibt eine wunderbare Parallele. Der Jesus schließt auch diese Reden auf dem Weg ab mit seinem Frieden. 16,33: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Und in Kapitel 14 hatten wir eben am Schluss dieser Rede diese wunderbare Verheißung, dass der Herr uns Frieden lässt und dass er uns seinen Frieden gibt. Vers 27. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Und dann diese Ermutigung für die schwierigen Zeiten. Euer Herz werde nicht bestürzt. Sei auch nicht furchtsam. Und jetzt am Ende dieser Rede genauso: Seid guten Mutes. Und dann weist er hin auf seinen Sieg. Ich habe die Welt überwunden. Die Jünger haben die Ankündigung des Herrn gehört, schon vorher in 16,25, dass jetzt die Zeit kommt, wo er nicht mehr so rätselhaft sprechen wird mit ihnen und offen vom Vater sprechen wird. Aber die Jünger sagen: jetzt ist es eigentlich schon so. Jetzt hast du ganz direkt gesprochen und wir haben das verstanden. Vers 29. Siehe, jetzt redest du offen und sprichst kein Gleichnis. Und eben Gleichnis meint hier nicht rätselhaft, so ein bisschen verschlungene Rede. Und sie sagen: Wir haben wirklich erkannt, du bist von Gott ausgegangen und in diese Welt gekommen. In diesen 3 Jahren gab es eine stetige Entwicklung ihrer Erkenntnis der Person des Sohnes Gottes. Und der Herr Jesus sagt: Jetzt seid ihr quasi zum Höhepunkt gekommen des Glaubens, meint ihr? Und dann stellt er diese Frage: Glaubt ihr jetzt? Und weist dabei darauf hin, dass jetzt eine ganz schlimme Zeit kommt. Nicht nur Petrus würde ihn verleugnen. Das war ja angekündigt in Kapitel 13, sondern alle würden zerstreut werden. Und das hat sich ja so erfüllt, als schließlich der Herr Jesus verhaftet wurde, sind alle Jünger ab und davon. Wir haben den Herrn in Stich gelassen. Und der Herr sagt: Jetzt habt ihr quasi so einen Höhepunkt im Glaubensleben erreicht und jetzt gleich kommt die Stunde und ist gekommen, da werdet ihr weg und mich im Stich lassen. Also ein unglaublicher Absturz. Es erinnert einen an die Geschichte von dem Propheten Elia. Der hatte seinen Glaubenshöhepunkt auf dem Karmel in 2. Könige. Und nach diesem gewaltigen Sieg, muss man sagen, findet man ihn im nächsten Kapitel in einer depressiven Tiefstimmung. Und er sagt, ich möchte sterben. Er liegt unter dem Ginsterstrauch. So, von ganz oben kann man abstürzen. Und der Herr Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Er wollte damit schon vorauswirken, dass eben trotz dieses Absturzes die Jünger dann nicht meinen würden, sie hätten das Heil verloren. Oder jetzt sei es außen vorbei. Schon kündigt er an, er möchte, dass sie dann in ihm Frieden haben. Und da sieht man diese wunderbare Fürsorge des Herrn für seine Jünger. Er weiß, was jetzt in den nächsten Stunden kommt. Schreckliches über ihn. Aber er ist so für die Jünger besorgt. Und wenn wir kurz aufschlagen in Lukas 22, wir haben das diese Tage auch schon gelesen, wo der Herr sagte in Lukas 22, 31, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Also auch da macht der Herr klar, es kommt zu einem Absturz. Und zwar werden alle Jünger getestet, nicht nur Simon Petrus. Und zwar heißt es, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Also um zwischen Weizen und unbrauchbaren Materialien neben dem eigentlichen Weizenkorn zu scheiden. Also zu testen, wo ist der Glaube echt? Und denken wir, glaubt ihr jetzt? Und da sollte so ein Test geschehen. Und zwar auf eine Art, dass sie dann denken würden, die Jünger, wir haben völlig versagt. Jetzt ist vorbei. Aber der Herr macht Vorsorge und er sagt ausdrücklich, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Glaube von Petrus, wenn der nur auf ihn abgestützt wäre, dann wäre er zusammengebrochen. Aber es braucht eben den Herrn, damit er unseren Glauben festhalten kann bis ans Ende. Das kann man nicht selber machen. Und darum lesen wir auch in 1. Petrus 1, Vers 5, dass wir durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werden bis in die Endzeit. Also es braucht Gottes Macht, die unseren Glauben festhält. Und das ist dort in 1. Petrus 1, Vers 5 verheißen für die, die wiedergeboren sind. Deren Glauben wird von Gott durch seine Macht bewahrt. Und er eben auch bei Petrus. Und wenn wir nochmals uns vergegenwärtigen, ein bisschen weiter in Lukas 22, nachdem dann Petrus den Herrn auf so schlimme Art verleugnet hat und er hat sogar sich selbst verflucht. Also was der an Wörtern gesagt hat, um zu bestätigen, er kennt Jesus von Nazareth nicht. Er hat sich verflucht. Und dann lesen wir in Vers 60, Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen oder wirst du ansetzen, um mich dreimal zu verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Stellen Sie sich vor, der Herr Jesus war zu dem Zeitpunkt im Palast drin von Kaiaphas, dem hohen Priester, Da wurde ein inoffizielles Verhör durchgeführt, weil nach rabbinischem Recht waren Gerichtsverhandlungen über Leben und Tod nachts nicht erlaubt. Und weil aus ihrer Sicht alles ganz schnell gehen musste, haben die in Privathäusern, zuerst bei dem Hohenpriester, bei dem früheren Hohenpriester Annas und dann bei Kaiaphas, sich privat versammelt und den ganzen Prozess vorbereitet. Damit, wir lesen dann in Matthäus, sobald die Sonne aufgegangen war, haben sie sich im Sanhedrin versammelt. Also in der königlichen Säulenhalle. Und das war dann der offizielle Prozess, der ganz, ganz schnell durchgeführt werden konnte. Und dann wurde der Herr zu Pilatus gebracht, damit man das Todesurteil ausführen könnte. Jetzt muss man sich vorstellen, dieser Druck, diese inoffizielle Gerichtsverhandlung, und der Herr findet noch die Zeit, sich zu drehen und findet Augenkontakt mit Petrus im Vorhof draußen. Und das bringt ihn zum Zusammenbruch. Also diese Fürsorge des Herrn, eben, er ist ans Kreuz gegangen, aber nicht einfach ans Kreuz gegangen, sondern die Art und Weise, wie er ans Kreuz ging, das ist so unfasslich. Und wenn wir denken, sogar am Kreuz selber hat er noch Fürsorge geleistet für Maria, seine Mutter. Josef wird ja nicht mehr erwähnt. In den 3 Jahren des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus kommt Josef nicht mehr vor. Nur Maria. Immer wieder. Und daraus lässt sich ableiten, dass er verstorben war. Sie war verwitwet. Und dann am Kreuz, unter all diesen Leiden, sagt der Herr zu Johannes, siehe deine Mutter. Und zu Maria, siehe dein Sohn. Damit also Johannes für eine gewisse Zeit Maria eben auffangen konnte, als dieses Schwert ihre Seele durchbohrte, wie das schon Simeon damals bei der Darbringung des Erstgeborenen, Lukas 2, angekündigt hatte. Der Herr sorgt so. Und wir müssen uns das auch noch so vor Augen führen. In den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, wird ja beschrieben, wie der Herr Jesus in Gethsemane gebetet hat. Und da liest man an einer Stelle, der Herr Jesus betet, doch, wenn es möglich ist, geht dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Also er wollte genau das tun, was der Vater wollte. Im Gehorsam, als Mensch, der sich hier im Gehorsam erniedrigt hatte, freiwillig. Genau das tun, was er wollte. Aber in einer Parallelstelle heißt es, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das drückt aus die Art und Weise, wie er das Werk am Kreuz ausgeführt hat. Nicht nur, was er getan hat, sondern wie er es getan hat, das war so. So wunderbar und herrlich und einzigartig. Und das führt uns jetzt zu Kapitel 17, Vers 1. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Nun sagte Herr Jesus, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Und er stellt sich mit diesem, ich habe ja das diese Tage schon erklärt, mit diesem prophetischen Perfektum, wo das Zukünftige schon beschrieben wird als abgeschlossen, er stellt sich bereits hinter das Kreuz und kann sagen, dass er Gott in allem verherrlicht hat. Und der Vater hat auch alles in seinen Plänen, in seiner Voraussicht, in seinem Vorherwissen und in seinem festen Ratschluss, wie Apostelgeschichte 2,22 es sagt, alles so geführt, dass darin der Sohn verherrlicht wird. Eben, wenn es diese Welt nicht gegeben hätte mit dem Sündenfall und all dem Elend, hätten wir nie sehen können, wie wunderbar der Herr Jesus ist. Denn dann wäre das alles nicht geschehen. Und gerade durch die Bosheit des Menschen, die da ihren Höhepunkt erreicht hatte, ist die Herrlichkeit des Herrn Jesus ans Licht gekommen. Und wäre das alles anders gewesen, dann hätten wir in der Ewigkeit gewusst, theoretisch, Gott ist ganz wunderbar. Und es, wenn es sein müsste, würde er sogar seinen Sohn geben für Sünder. Und der Jesus würde auch, wenn Menschen sich in der boshaftesten Weise an ihm vergreifen würden, würde er genau das tun, was und wie der Vater das wollte. Aber es ist alles theoretisch. Aber dadurch wurde das sichtbar für die ganze Schöpfung, für Engel und Menschen. Und das macht eben das Werk von Golgatha so gewaltig, und das wird ewig vor uns stehen. Der Jesus sagt also, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Der Vater hat alles so geführt, dass dann der Sohn eben in all diesen Umständen drin den Vater verherrlichen konnte, so wie das noch nie geschehen ist vorher, und es wird sich auch nie mehr wiederholen. Denn Römer 6 sagt, dass der Herr Jesus nie mehr sterben wird. Und was auch noch besonders zu betonen ist, in Vers 1, dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel. Also, der Herr Jesus hat mit offenen Augen gebetet. Nicht wahr? Als Kind habe ich gelernt, ich soll die Augen schließen beim Beten. Und man hatte gute Gründe, das so zu sagen, denn dadurch lässt man sich nicht ablenken. Ja? Und aber wir sehen, dass das nicht ein biblisches Gebot ist. Der Herr Jesus hebt da die Augen auf zum Himmel. Und wir müssen jetzt sehen, wir sind da offensichtlich unten beim Bach Kidron, aber noch nicht jenseits. Das kommt dann erst in Kapitel 18, 1. Und dort unten im Kidron-Tal blickt der Herr Jesus zum Himmel und betet. Also wenn wer ein nächstes Mal ins Kidron-Tal geht, der soll daran denken. Da unten in dieser Talebene gegenüber von Gethsemane, dem Westabhang des Ölberges, da hat der Jesus die Augen aufgehoben. Und das ist ja etwas ganz besonders Menschliches, dass wir unsere Augen zum Himmel erheben können. Wer hat schon Kühe beobachtet auf der Weide, die so machen? Das gibt's einfach nicht. Das typisch Tierische ist, dass man runterschaut. Und der Mensch hat diese Fähigkeit, hinaufzuschauen und auch sich bewusst zu sein, wer über all dem Universum thront. Wenn wir kurz aufschlagen in Daniel, da wird ja die Zeit beschrieben, wo Nebukadnezar 7 Jahre wahnsinnig geworden war. Und er wurde wie ein Tier und lebte wie ein Tier draußen, furchtbar demütigend. Es gibt übrigens in der geschichtlichen Überlieferung von Nebukadnezar ja ganz viele Angaben, wissen genau, welchem Jahr er was gemacht hat und welche Eroberungen und so weiter. Das ist alles mit Keilschrifttafeln überliefert. Aber es gibt eine Lücke von Größenordnung 7 Jahren, wo man gar nichts weiß über ihn. Ja, sowas löscht man am liebsten aus. Das haben auch schon die Ägypter immer so gemacht. Alles, was eben nicht rühmlich war, das hat man nicht aufgeschrieben. Auf Stelen und Tempel in Schriften. Sondern nur da, wo man sich rühmen konnte. Und darum muss man eben in der Archäologie auch nicht erwarten, dass Niederlagen von den babylonischen, ägyptischen oder auch assyrischen Herrschern groß aufgeschrieben sind. Ja, und er war also wie ein Tier. Ich lese aus Daniel 3, Vers 30. In demselben Augenblick wurde das Wort über Nebukadnezar vollzogen. Und er wurde von den Menschen ausgestoßen und er aß Kraut wie die Rinder. Und sein Leib wurde benetzt von dem Tau des Himmels, bis sein Haar wuchs gleich Adlerfedern und seine Nägel gleich Vogelkrallen. 7 Zeiten, das sind 7 Jahre, war wahnsinnig und dann kommt die Heilung. Übrigens, in der Psychiatrie kennt man diese Art Erkrankung. Man nennt das Boanthropie. Also ein Mensch meint, er sei zum Beispiel ein Vogel. Und er will immer draußen auf Bäumen übernachten. Das ist schrecklich. Also Boanthropie, Bo heißt eigentlich im Griechischen Ochse. Also Ochsenmensch. Einer, der sich eben vorstellt, er sei ein Ochse und will leben wie ein Ochse. Oder eben einer meint, er sei ein Vogel und will leben wie ein Vogel. Da kann man übrigens auch zeigen, wenn man das Gefühl hat, man sei im falschen Körper. Ja, das ist ja bei denen der Fall. Sie denken, ich habe einen menschlichen Körper, aber eigentlich bin ich ein Vogel. Soll man da helfen oder nicht helfen? Das kann jeder selber beantworten, nicht wahr? Das ist genau die gleiche Problematik, wenn ein Mann sagt, ich fühle mich eigentlich als Frau, ich bin im falschen Körper und umgekehrt. Aber das Problem haben wir mit der Boanthropie genauso. Aber man muss wirklich sagen, der Mann, der meint, er sei ein Vogel, er ist ein Mann und er ist ein Mensch und er ist nicht ein Vogel. Also das subjektive Empfinden ist eben zu unterscheiden von dem objektiven. Ja, aber der langen Rede kurzer Sinn, Vers 31. Wie?
431.
Ja, Kapitel 4 war das, ja genau. 33 und jetzt 30 und dann 31. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel. Und mein Verstand kam mir wieder. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist. Und dessen Reich von Generation zu Generation währt. Sobald er wieder vernünftig wurde, ist er in der Lage, die Augen zum Himmel zu erheben und Gott zu preisen. Und der Jesus ist der ewige Sohn Gottes, Gott. Und er ist ein wirklicher Mensch geworden, aber der vollkommene Mensch. Und er zeigt uns, was wirklich menschlich, echt menschlich ist. Nach Gottes Gedanken, man hebt seine Augen zum Himmel, um zu beten. Vater, die Stunde ist gekommen. Übrigens, das Wort Hora, Stunde, das kommt ja immer wieder vor im Johannesevangelium. Zum Beispiel auch schon in Kapitel 4 bei dem Gespräch mit der samaritischen Frau, die wissen wollte, ob man im Tempel auf dem Garizim oder überhaupt auf dem Garizim anbeten soll oder im Tempel zu Jerusalem. Und da sagte Herr Jesus, schau, diese Frage ist jetzt nicht mehr relevant. Und zwar sagt er in Vers 21, Johannes 4, 21, Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg, dem Garizim, noch in Jerusalem, auf dem Tempelberg, den Vater anbeten werdet. Und dann Vers 23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Auch wieder Stunde. Und Hora bezeichnet wirklich eine Stunde, also der Tag eingeteilt in Stunden. Und dann kann es aber auch bedeuten eine Periode. Und zwar kann es bedeuten eine kürzere Periode oder eine ganz lange Periode wie hier. Denn diese Periode der wahrhaftigen Anbeter, die ist ja schon bald eine Periode von 2000 Jahren. Der Tempel in Jerusalem wurde zerstört im Jahr 70 und nie mehr aufgebaut. Und die wahrhaftigen Anbeter, die den Vater in Geist und Wahrheit anbeten, das sind die Erlösten ab Pfingsten, die durch den Heiligen Geist beten und nicht mehr einfach mit einem Ritual oder einer Liturgie, die vorgegeben ist, sondern durch den Geist, lebendig. Ja, und hier bedeutet es eben diese kurze Periode, aber nicht eine Stunde im wörtlichen Sinn. Einfach der Zusammenhang erklärt immer, was gemeint ist mit Hora. Und in Vers 2 sagt der Herr Jesus, dass er Gewalt hat, Menschen ewiges Leben zu geben. Und das hat er eben zum Beispiel diesen 11 Aposteln gegeben. Der Herr Jesus nennt sie, wie wir das in diesen Tagen ja schon angeschaut haben, die du ihm gegeben hast. Die Erlösten sind ein Geschenk vom Vater an den Sohn und er hat Gewalt, ihnen das ewige Leben zu geben. Und dieses ewige Leben ist er selbst. Denn wir hatten ja in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben. Und er gibt sich also als das ewige Leben für die Erlösten. Und dann erklärt er, das ewige Leben hat einen Inhalt. Und er wird definiert. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also die Kenntnis des Vaters und des Sohnes. Und wichtig ist, schon im Hebräischen ist das Wort erkennen sehr häufig so gebraucht, dass erkennen bedeutet nicht nur einfach intellektuell Information kennen, sondern wo eine Herzensgemeinschaft da ist. Und in einem ganz anderen Zusammenhang, 1. Mose 4 heißt es, Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Also die eheliche Gemeinschaft, die tiefste Einheit ist, die zwischen zwei Menschen möglich ist, die wird beschrieben mit erkennen. Und erkennen, auch in Bezug auf Gott, ist dann eben nicht nur einfach etwas Wissen über Gott, sondern tiefe Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Jetzt haben viele das Problem gehabt, hier steht, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und daraus wollten sie ableiten, also hier steht es ja ganz klar, der Vater ist der allein wahre Gott, in dem Fall der Sohn nicht. Nun müssen wir mal aufschlagen in Titus 2. Da sagt der Apostel Paulus, in Vers 11, Vers 13, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Also hier wird Jesus Christus genannt, unser großer Gott und Heiland, Jesus Christus. Und übrigens, wenn einer meint, da steht unser großer Gott, da sei der Vater gemeint, und dann Heiland Jesus Christus, dann kann man ihn belehren. Es gibt in der griechischen Grammatik die Regel, die heißt Sharpe's Rule. Und das ist eine Regel, die klar macht, wenn sie angewendet ist, wie hier der Fall im griechischen Text, dann bezeichnet A unser großer Gott und B und Heiland die gleiche Person. Ist also ganz eindeutig. Das geht nach der Grammatik nicht, dass das zwei Personen sind, sondern unser großer Gott und Heiland, und das ist Jesus Christus. Also Jesus Christus wird hier genannt unser großer Gott. Und dann schlagen wir noch auf 1. Johannes 5. Wir lesen Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und jetzt muss man gut beachten, der Sohn Gottes ist gekommen, das ist der Herr Jesus. Und er ist gekommen, damit wir den Wahrhaftigen erkennen, das ist der Vater. Und dann wird gesagt, wir sind in dem Wahrhaftigen, also im Vater, nämlich dadurch, dass wir in seinem Sohn Jesus Christus sind. Und dann dieser. Jetzt ist es so, im Griechischen gibt es auch diese Möglichkeit, dass man das Näherliegende und das Fernerliegende bezeichnen kann. Also wir sagen, dieser, das ist näher, jener, ja? Und im Griechischen wäre dieser Hutos und jener, weiter weg, Ekenos. Und hier steht Hutos, der Näherliegende, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das bezieht sich auf den Herrn Jesus. Er ist der wahrhaftige Gott. Ja, aber gibt es denn zwei wahrhaftige Götter? Nein. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott. Aber darum kann die Bibel sagen, dass der Vater der allein wahre Gott ist. Und kann sagen, dass der Herr Jesus der allein wahre Gott ist. Aber es ist ja derselbe Gott. Nur, es sind verschiedene Personen, die unterscheidbar sind. Aber das macht eben klar, dass diese Ausdrucksweise in Johannes 17 nicht etwa die Gottheit Christi in Frage stellt, aber macht klar, es gibt nur einen Gott. Wir machen jetzt eine Pause von einer Viertelstunde.